Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich wieder, dass ihr da seid. Heute zur Winterzeit, Jahresendspurt ist angesagt, auch hier bei uns. Okay, ich bitte um die Präsentation. Ich habe bei meiner letzten Predigt schon bereits angekündigt, dass ich das Thema der BFP-Jahreskonferenz einmal für uns aufgreifen möchte. Und das Thema war von Generation zu Generation. Übrigens habe ich jetzt gesehen, dass Tobias Teichen gerade in dieser Zeit, also Teichen von ICF, über das gleiche Thema gesprochen hat. Ich wäre einige Gedanken sind auch so mit eingeflossen. Ich glaube, der Heilige Geist, der möchte uns in dieser Zeit auf einige grundlegende Wahrheiten hinweisen, auf welche wir uns bisher, die wir bisher nicht so wirklich beachtet haben. Also vorweg mal eine FEG-Statistik. Und ich glaube, das ist für BFP-Gemeinden, dürfte sehr, sehr ähnlich sein. Die Gemeindestrukturen sind auch sehr, sehr ähnlich. Und da ist es so, dass etwa 80% der Christen in ihren Kirchen sich bereits in den ersten 20 Jahren für Jesus entschieden haben. 80%. 80% haben sich in den ersten 20 Jahren ihres Lebens für Jesus entschieden. Das ist schon mal ein Hammer, finde ich, das so zu hören. Also einige treffen ihre Entscheidungen sogar, bevor sie 7 Jahre alt werden. Aber, und jetzt kommt es, 33%, das ist ein Drittel, im Alter von 7 bis 13. Im Alter von 7 bis 13. Also das bedeutet, innerhalb von 6 Jahren werden ein Drittel aller Entscheidungen für Jesus gefällt. So, und jetzt kommt der größte Wert. Von 7 bis 21 sind es 46%, fast die Hälfte. Fast die Hälfte der Entscheidungen, die die Menschen für Jesus treffen, treffen sie in dem Alter von 14 bis 21 Jahren. Also wenn du deine Entscheidung, nachdem du 21 getroffen hast, dann bist du schon von Haus aus ein Wunder Gottes. Ja, also dann gehörst du schon zur Ausnahme des Ganzen. Ich glaube zwar, dass bei Gemeindegründungen sieht es sicherlich, das ist ein Querschnitt gewesen, ja. Bei Gemeindegründungen sieht es sicherlich etwas anders aus. Und auch in Zeiten der Erweckung, über die wir natürlich viel lesen, da ist es auch anders, wo Gott auf einmal die ganze Bevölkerung so erreicht, alle Altersstufen. Und trotzdem, ich glaube, diese Zahlen, die ich jetzt gerade gebracht habe, das ist die Realität zu unseren Zeiten gerade. Und ich möchte mal gleich vorweg sagen, ich sage damit nicht, dass die restlichen 20% nicht erreicht werden sollten, ja, dass das unwichtig wäre. Also gleich mal vorweg, das ist nicht das Thema, das ich heute habe. Die müssen genauso, ja, für Jesus gewonnen werden. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich diese Zahl so hatte. Haben wir unseren Fokus wirklich auf diese 80% gelegt? Wie viel tun wir eigentlich für diese 80%? Und anders als diese restlichen 20%, die wir teilweise vielleicht noch nicht einmal kennen, geht es ja bei diesen 80%, und das müssen wir ja sagen, in erster Linie um unsere Kinder und um unsere Enkelkinder. Also Gemeinde, so wie wir, die ganze Gemeindestruktur, wie wir sie kennen, würden ohne unsere Kinder und Enkelkinder gar nicht funktionieren. Die Gemeinde wäre schon längst weg. Also es ist kein Nebenprodukt der Gemeinde jetzt. Wie gesagt, außer wenn eine Erweckung oder so stattfindet, das ist wieder ein anderes Thema. Aber in den ganz normalen Zeiten wie diesen wäre Gemeinde so in dieser Art, wie wir sie kennen, überhaupt nicht denkbar. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott ist ein Gott der Generationen. Gott sagt über sich selbst zu Mose aus dem brennenden Busch, 2. Mose 3, Vers 6, und er, Gott, sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und weiter geht es dann auf dem Berg Sinai, da sagt Gott zu Mose, 2. Mose 20, 6, doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf 1000 Generationen hin. Wer sagt, ja gut, das ist alles im Alten Testament, ich habe auch was aus dem Neuen Testament mitgebracht, und zwar die Worte des Paulus zu Timotheus. 2. Timotheus 1, 5 heißt es, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Mutter Lois und in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike, und ich bin gewiss auch in dir. Hier schon mal ganz wichtig, im Alten Testament immer der Vater, ja. Aber hier Mutter und Großmutter, der Segen geht durch beide durch. Der Segen geht, soll von beiden, also von Mutter und Vater, weitergereicht werden. Und Gottes Absicht ist tatsächlich eine Absicht auch mit den Generationen, damit sein Segen, seine Bestimmung und die Identität von Generation zu Generation nicht nur weitergereicht wird, nicht nur, sondern vermehrt wird. Reich Gottes bedeutet immer Vermehrung. Und auch der Segen soll Vermehrung sein, von Generation zu Generation. Er soll zunehmen. Jetzt muss ich leider etwas Wasser in den ganzen Wein reingießen. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich von unserer Realität erzählen muss. Das Ganze schmälert natürlich nicht die freie Entscheidung der nächsten Generation. Gott schenkt auch ihnen eine freie Entscheidung. Und ich habe mich an einen Film erinnert, den ich gesehen habe über die Amischen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Interessantes Völkchen, hat mich echt interessiert. Es ist eine Gemeinschaft, die sich komplett abgesondert hat von der weltlichen Gesellschaft. Die machen ihr eigenes Ding, brauchen auch keine Technik und so und leben da wie im, ich weiß nicht, 15. Jahrhundert oder 14. Und selbst diese amische Gemeinschaft, die sehr, sehr strenge Regeln auch hat, da werden Jugendliche mit 16 in die Zeit des Rumspringer entlassen. Und dieses Wort Rumspringer ist tatsächlich aus dem Deutschen, heißt der Rumspringen. Sie werden freigelassen, eine Zeit lang. Die Jugendlichen werden aus diesem strengen Regelwerk dieser christlich-amischen Gemeinschaft entlassen und können ein paar Jahre, eigentlich im Großen und Ganzen können sie machen, was sie wollen. Und sich dann freiwillig entscheiden für diese Gemeinschaft oder auch nicht. Und ich denke, da ist da schon ein Gedanke dahinter. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich nicht so machen wie Sie, aber ein Gedanke dahinter. Also es kommt eine Zeit, wo die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen Entscheidungen selber für ihr Leben treffen müssen. Und diese Zeit dieser jungen Erwachsenen ist für ihr Leben bestimmend. Und es werden viele wichtige Entscheidungen getroffen. Und da gab es eben eine weitere Grafik auf diesem BFP-Kongress. Und da war das von den 20- bis 30-Jährigen nur etwa vierte oder fünfte in der Gemeinde bleibt. Also das ist jetzt nicht nur uns, das war, glaube ich, sogar eine Form weltweit, also noch viel, viel größer. Also, von 10 bleiben 2. Und das ist schon eine heftige Aussage. Das ist schon eine ziemlich heftige Aussage. Und eigentlich auch eine traurige Aussage. Ich meine, in dieser Zeit gibt es auch viele Weichenstellungen. Man muss mal sagen, der Beruf, Partnerwahl, Familiengründung, Wohnortwechsel kommt ja oft gerade in dieser Zeit auch zusammen. Leider, leider, und das ist eben der Punkt, tritt der Glaube beim großen Teil auf einmal mehr in den Hintergrund. Und nicht wenige kehren für immer den Glauben an Jesus Christus den Rücken zu. Und damit natürlich auch der Gemeinde. Das Gute, und das müssen wir auch dazu sagen, ein Teil kommt tatsächlich auch wieder zurück. Aber, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, meistens durch eine schwere Zeit hindurch. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Durch eine schwere Zeit, wo sie sich doch erinnern, da war noch mehr. Da war noch mehr als das, was ich mir ausgesucht habe. Okay, hier mal mein erstes Fazit für heute. Wir können noch besser werden, wenn es darum geht, unsere Kinder für Jesus zu gewinnen. Und wir sollten noch besser werden. Wir sollten uns da echt wirklich Gedanken darüber machen. Das meine ich ganz ernst. Und auch unsere jungen Eltern bitte ich, auch uns anzusprechen, wenn wir sehen können, was wir tun können, damit unsere Kinder auch in der Gemeinde Heimat erleben. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir diese Zahlen sehen, dann finde ich, dass das sehr zentral für das Leben und für das Weiterleben von Gemeinde ist. Aber es ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr Luft nach oben, wenn es darum geht, dass junge Erwachsene im Glauben bleiben und sich auch dann irgendwie in die Gemeinde einbringen. So, jetzt ist das nicht nur unser Problem. Wir sehen, das ist ein weltweites Problem. Das ist, es geht vielen so. Und jetzt war natürlich auf der Konferenz auch, was kann man machen? Gibt es irgendeine Lösung irgendwie? Und es gibt, kann nur eine Lösung sein, und das ist von Jesus selbst zu lernen. Er sagt in uns in Matthäus 28, 19, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Warum kann das ein zentraler Vers sein für das Ganze? Hier sagt Jesus nicht, geht hin in alle Welt und machet zu Christen. Macht sie zu Christen. Das ist eigentlich unser Hintergedanke oft. Sondern macht sie zu Jüngern. Natürlich musst du, um Jünger zu werden, erstmal Christ werden. Ist schon klar. Aber es soll eben dabei nicht bleiben. Machet zu Jüngern alle Nationen. Und ein Jünger ist ein Schüler, der die Lehren und Praktiken eines anderen erlernt. So, aber ein Lehrer, also ein Lehrer im biblischen Sinne, eröffnet jetzt nicht nur sein Wissen, gibt sein Wissen weiter, sondern eröffnet sein Leben. Er öffnet sein Leben und gibt sein Leben der nächsten Generation weiter. Und das ist anders wie in der Schule, wie in der normalen Schule. Da geht es hauptsächlich um Wissensvermittlung. Da ist es egal, was der Lehrer für ein Leben hat, das soll den Schülern eigentlich nicht interessieren. Hier geht's, im Reich Gottes geht es aber anders. Jesus nimmt seine Jünger mit. Das beste Beispiel ist Jesus selbst. Er erwählt 12 Jünger. Und er lehrt sie nicht nur am Sonntag, er hat sie die ganze Woche bei sich. Sie sollen von seinem Leben lernen, genauso wie sie von seiner Lehre lernen sollen. Er hat sie immer dabei. Und Jesus lässt sich auch nicht entmutigen, nachdem es bei einem ja mal nur überhaupt nicht funktioniert hat. Von Judas rede ich. Bei den anderen also halbwegs. Einer verleugnet ihn, der kennt ihn gar nicht mehr auf einmal nach 3 Jahren. Der Petrus, der Die anderen, die laufen weg, als es kritisch wird. Also, ich will nur mal sagen, da wo wir dieses Prinzip Lehrer, Jünger haben, auch als Lehrer muss man standhaft sein, darf sich auch nicht immer unterkriegen lassen. Jesus hätte auch sagen können, Mensch, ich muss mir irgendwie andere suchen. Also mit denen klappt's wirklich nicht. Mit denen funktioniert's nicht. Ich meine, aber wir wissen, Jesus hat's nicht getan. Er hat gebeten, er hat den Vater gebeten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Das war das, was Jesus diesem ganzen Glauben entgegengesetzt hat, war das Gebet zum Vater. Er hat nicht gesagt, okay, Schlussstrich, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Nee, er hat gebetet. Letzte Predigt, das Gebet. Jetzt lasst uns mal das Thema von Generation zu Generation, ich meine, ich habe es eigentlich schon getan, etwas weiter fassen. Also ich öffne mein Leben, mein Verständnis für das Reich Gottes für einen Menschen, der noch jünger ist im Glauben. Und das können natürlich, und das sollten auch unsere Kinder oder auch Enkelkinder sein. Jetzt gibt es mit der Bibel ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, wo diese Übergabe ja mal ganz gut funktioniert hat. Und das war Elia und Elisa. Und ich möchte diesen Übergang, da möchte ich mal heute ein bisschen drüber sprechen. Und ich werde dann, und das werde ich dann auch, werdet ihr auch sehen, auch Gehasi mal mit reinnehmen. Wir sollen ja nicht nur immer von denen lernen, wo es gut funktioniert hat. Die Bibel ist ja ehrlich. Die Bibel ist ein sehr, sehr ehrliches Buch. Sie zeigt uns auch da, wo es eben überhaupt nicht funktioniert hat. Denn dieser Gehasi, er war eben auch ein Jünger von Elisa, ein Diener, und er sollte in seine Fußtapfen auch wandeln. Aber kommen wir erstmal zu Elia und Elisa. Also der Elia, er war schon eine ganze Zeit lang Prophet, und er hatte einen großen Sieg zu Karmel, wo er gezeigt hat, wer hier wirklich Gott ist. Aber was macht er nach diesem Sieg? Die Isabel sagt, ich werde deinen Kopf fordern. Er rennt. Er rennt tatsächlich um sein Leben. Er rennt in die Wüste und legt sich unter einen Ginsterstrauch. Und was sagt er? Ich will sterben. Ich bin auch nicht besser wie all die anderen. Lass mich sterben. Also ich stock da jedes Mal. Warum? Isabel sagt, ich werde deinen Kopf kriegen. Er rennt um sein Leben, er will sich retten. Er kommt in die Wüste, anscheinend hat er alle abgehängt. Also er ist ja dann ein paar Tage dort und kommt wohl keiner mehr. Also er hat die menschlichen Verfolger hat er abgehängt, wenn überhaupt welche da waren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt welche da waren. Warum? Von dieser Isabel heißt es nämlich, ihre Abgötterei, und jetzt kommt es, ihre viele Zauberei hat kein Ende. Den Kampf, den Elia auf einmal hier zu kämpfen hatte, war ganz offensichtlich nach diesem Sieg, den er hatte, ganz massive dämonische Angriffe. Ausgehend, und das glaube jetzt ich, von dieser Zauberei dieser Isabel. Die wusste, Hier ist ein geistlicher Kampf. Die Frau hat einfach mehr begriffen. Zwar im Negativen, aber sie hat es begriffen, worum es hier überhaupt geht. Sie wollte diesen Elia töten. Und seltsamerweise bringt Elia die Worte Isabels über sein eigenes Leben. Obwohl er sich ja vorher retten will, sagt er dann, ich will nicht mehr, ich will sterben. Aber Gott hat es nicht zugelassen, aus zweierlei Gründen. Erstens mal wollte er das Wort Isabels natürlich nicht, dass dieses erfüllt wird. Das, denke ich, sollte wirklich klar sein. Aber Elias Dienst war ja noch nicht zu Ende. Elia war bisher dieser große Einzelkämpfer. Das hat er auch gut gemacht. Aber was fehlt? Es fehlt der Nachfolger, oder? Und das hat Gott gesehen. Und Gott sagt, na, du kannst doch jetzt nicht sterben. Erstens mal, also wirst du nicht sterben, ich werde dich in den Himmel holen. Punkt zwei, wer soll denn deinen Dienst weitermachen? Daran hast du überhaupt noch nicht gedacht wohl, lieber Elia. Wer soll eigentlich deinen Dienst weitermachen? Und Elia bekommt den Auftrag, dann von Gott ein Nachfolger, ja, Gott sagt ihm auch, welcher Nachfolger es sein soll, ihn eben zu seinem Nachfolger auszubilden, den Elisa. Und dieser Elisa, er wird Elia jetzt eine ganz lange Zeit begleiten, wird ihm dienen, wird bei seinem Leben dabei sein. Und das ist das Besondere, was wir bei Jesus dann wiedersehen. Das sehen wir hier schon bei Elisa und Elia. Dieser Elisa sieht nicht nur, was dieser Elia sagt und lehrt, sondern er sieht auch das Leben von Elia. Und glaub mir eins, dieser Elia, er war nicht so ein umgänglicher Typ. Also wer die Geschichte von Elia so liest, also der Mann, der war 3 Jahre alleine da beim Bach, hat sich von den Raben, was die Raben ihm so gebracht hat, ernährt. Das war nicht so ein Gemeinschaftstyp. Ich glaube, für den Elia war das eine größere Herausforderung vielleicht sogar als für den Elisa. Ich will es mal, auch gesagt haben. Man sieht vielleicht auch immer bloß diesen Elisa, aber auch der Elia, es war ja auch nicht umsonst, dass er eigentlich noch keinen Nachfolger gesucht hat. Ja? Der wollte nicht unbedingt hier so eine große Community um sich haben und hier jemand haben, der da die ganze Zeit um ihn ist und auf jeden Schritt und Tritt hinter einem herläuft. Das war nicht sein Ding. Also ihr dürft mir glauben, also der Elia, das war eher so ein Typ Einsiedler. Ich und mein Gott, das ist okay. Und dann die Botschaft an Israel ist auch okay. Den sage ich, was Gott mir gesagt hat. Und den zeige ich auch, wer wirklich Gott ist. Alles okay. Aber jetzt, einer, der die ganze Zeit hier bei mir ist, das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. Und ich glaube, wir Deutsche, wir haben genau die Mentalität. Ganz ehrlich. Also ich kenne mich ja selber. Also nein, ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist doch irgendwie so. Also wir haben ja alles viele Dinge gern, aber wirklich jemand, den wir auch unser Leben offenbaren und zeigen, ist herausfordernd, oder? Ist herausfordernd. Okay, dann kommt ja dieser Tag dieser Übergabe und beide gehen an den Jordan. Elias nimmt seinen Mantel, schlägt aufs Wasser, das Wasser teilt sich, also Vollmacht war bei dem Mann auf jeden Fall da. Und sie gehen beide trockenen Fußes auf das andere Ufer. Elia fragt dann auch den Elisa, ob er noch was für ihn tun kann. Er fährt in den Himmel. Ich meine, das sind ja alle schöne, also echt super Geschichten da. Und der Elisa, der sagt, ja, ich hätte da schon noch einen Wunsch. Ich möchte den doppelten Anteil von deinem Geist haben. Also er war nicht zufrieden mit dem, was Elia hatte. Er sagte, nee, also wenn ich schon, dann bitte doppelt. Und dann sagt Elia, ja, okay, wenn es sein soll, dann soll es so sein. Das kann ich dir sowieso nicht geben, aber schauen wir mal. Und wie geht's dann weiter? Dieser Elia, also dieser Elisa, man muss immer aufpassen, die sind ja so nah, die zwei Namen da. Dieser Elisa, er geht zurück, er geht wieder an den Jordan. Was macht er? Also er bekommt auch noch den Mantel, das muss man noch dazu sagen. Der Elia lässt den Mantel fallen, natürlich extra. Und der Elisa, er weiß schon, worum es geht. Denn das Erste, was Elia mit Elisa tat, er tat ihm den Mantel über. Das bedeutete, du sollst mein Nachfolger sein. Du bekommst das Amt, das ich habe. Und er lässt jetzt, als er gen Himmel fährt, lässt er diesen Mantel fallen und Elisa hebt diesen Mantel auf. Er kommt jetzt wieder an den Jordan, was macht er? Er sagt, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Ganz klar, er nimmt den Mantel, schlägt auf den Jordan, der Jordan teilt sich. Er wusste, Die Salbung ist da. Es ist die gleiche Salbung, die Elia hatte, und die doppelte, werden wir dann sehen, war tatsächlich da, die doppelte Salbung. Bei diesem Elisa, der tat dieselben Wunder, die Jesus getan hat, vielleicht in einem kleineren Ausmaß, aber er tat sie. Es war eine Heilszeit eingebrochen für Israel in der Zeit von Elisa. Es war wirklich ein Mann Gottes da, der Heil gebracht hat für das ganze Volk. Und nur weil ein Elia gesagt hat, ja, okay, ich mach's, ich nehme ihn mit und ich gebe meine Salbung, ich gebe sie auch freiwillig weiter, ich lasse den Mantel fallen. Und Schöne war eben Elisa, er war nicht zufrieden mit dem, was Elia hatte, er wollte mehr. Und das müssen wir verstehen, das Reich Gottes, es wächst. Es wächst immer, es nimmt immer zu. Und das hat mich so an die Worte Jesu erinnert, die er schon so oft gebracht hat. In seiner Abschiedsrede, auch bevor er übrigens gen Himmel gefahren hat, sagt er zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue. Er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, genauso wie bei Elia, der in den Himmel gegangen ist, der zum Vater gegangen ist und seinen Mantel gelassen hat. So hat auch Jesus uns seine Kraft hier gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen. Er hat nicht gesagt, Heiliger Geist, komm, wir packen es jetzt, wir gehen. Nein, er hat uns den Mantel hat er uns da gelassen. Ich weiß, dass was Gott möchte, und Gott möchte und ist gewillt, in der nächsten Generation Größeres zu tun. Und warum passiert es dann auch oft nicht? Da muss man ja immer wieder auch das fragen. Ja? Warum? Weil wir einen Widersacher haben. Weil wir jemand haben, der genau das nicht möchte. Der diesen Elia schon vorher umbringen möchte. Bevor diese Übergabe stattfindet. Der gar nicht möchte, dass diese Heilszeit in Israel anbricht. Wir haben einen Widersacher, Teufel genannt, der es mit aller seiner gegebenen Macht verhindern möchte. Und man muss es ganz ehrlich sagen, auch oft verhindern kann. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, dass wir uns in die nächste Generation investieren müssen und sollen. Ich habe mir mal überlegt, was wäre denn passiert, wenn das Jesus nicht getan hätte? Was wäre dann passiert? Jesus wäre am Kreuz gestorben, er hätte die Schuld dieser Welt auf sich genommen, er wäre zum Vater gen Himmel gefahren. Das ist ja alles wunderbar und das ist schön. Aber jetzt stellt euch vor, es wären keine Jünger da gewesen. Wer hätte denn die Botschaft weitergegeben? Ich sage euch eins, die schönste Botschaft dieser Welt wäre nicht verkündigt worden. Das ist es. Das Werk wäre nicht weitergegangen. Jesus, er wusste, wenn diese 12, diese echt schwachen Typen, auf die setze ich meine Hoffnung, dass alle Nationen dieser Welt, die das Evangelium hören. Also der hat Gottvertrauen gehabt, Jesus, das muss man echt sagen. Und Gott sei Dank, echt Gott sei Dank, nur so ist das Evangelium weitergegangen. Jesus hat sich in die nächste Generation investiert. Er hat nicht nur sein Werk getan, sondern er hat auch sein Leben, seine Lehre, er hat sie weitergegeben. Er hat das, was er vom Vater wusste, hat er weitergegeben. Das, was bei Jesus, müssen wir es einschränkend sagen, das, was sie noch einigermaßen kapiert haben. Haben eh nicht alles kapiert, aber einigermaßen, ja. Mal zurück zu Elisa nochmal. Elisa nimmt also diesen Mantel, den Elia fallen gelassen hat, und er kommt jetzt an diesen Jordan und ja, er sieht, dass dieser Gott, den Elia gedient hat, dass er jetzt auch bei ihm ist. Und das Schöne ist ja, dass nicht nur er es erkennt, sondern dann kommen ja die Prophetenschüler gleich. Also noch die anderen, die mit in diesen Schulen, diesen Prophetenschulen da waren. Das war ja auch etwas Neues, was Elia so gegründet hat. Und sie sagen, der Geist Elias, er ruht auf Elisa. Und dieser Übergang, der war tatsächlich vorbildlich, könnte man jetzt mal sagen. Ja? Dieser Übergang von Elia auf Elisa. Und drum ist auch diese Heilszeit in Israel angebrochen, weil er aufgebaut hat. Er hat nicht wieder von vorne angefangen. Natürlich, das ist eigentlich die Regel, aber die Regel sollte eigentlich die Ausnahme sein, dass Gott wieder von vorne anfangen muss. Versteht ihr eigentlich, was ich meine? Gott möchte eigentlich eine Linie schaffen, wo er immer mehr werken kann. Aber meistens bricht's ab und Gott muss wieder von Neuem anfangen. Muss sich wieder Neues raussuchen, muss wieder auch die Salbung, die Kraft, die ganzen Kleider werden sozusagen zurückgelegt, damit es wieder jemand anderes bekommen kann, im Himmel zurückgenommen. Aber wir sollten sie auf Erden weitergeben. Ich habe euch gesagt, ich möchte auch mal ein Beispiel bringen, wo es nicht so wirklich funktioniert hat. Und das ist Elisa und Gehasi. Das ist nämlich der nächste Übergang. Elisa hat das eben wohl gelernt und gesehen, dass es, wie es sein sollte. Und er hat diesen Gehasi gehabt, der ihm gedient hat, dem er alles so beigebracht hat. Und auch Gehasi, er lernte von Elisa eben, was es bedeutet, ein Prophet des Herrn zu sein. So, jetzt hat er die neue Ausbildungsstufe erreicht, wohl in die neue Klasse gekommen. Und da schickt Elisa diesen Gehasi los, um einen toten Jungen aufzuwecken. So die nächste Stufe, als Prophetenschüler einen toten Jungen aufzuwecken. Und obwohl jetzt Gehasi genau das tut, was Elisa sagt, es passiert nichts. Der tote Junge ist so tot, wie er vorher und nachher war. Ja? Also, obwohl er ja genau alles getan hat, was dieser Elisa ihm eigentlich gesagt hat. Und jetzt kommt, glaube ich, der Knackpunkt der Geschichte, der, wie ich finde, auch für uns sehr lehrreich ist. Als Elisa in dieses Zimmer kommt von diesem toten Jungen, da heißt es in 2. Könige 4, 33, und er, also Elisa, ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu. Was macht er eigentlich? Eigentlich hatte ja Gehasi den Auftrag, den Toten aufzuwecken. Elisa sagt, na, dann muss ich es doch selber machen. Mit dem Jungen funktioniert es nicht. Und nicht da, jetzt hätte man noch sagen können, okay, dann mach's, aber dann nimm bitte den Jungen mit. Aber was macht Elisa? Er geht rein und sperrt die Tür zu. Und was passiert jetzt? Auch noch interessant. Auch bei Elisa wacht der Tote nicht gleich auf. Er geht rein, betet, passiert nichts. Dann legt er sich noch auf ihn drauf, passiert wieder nichts. Steht er auf, legt sich nochmal drauf und auf einmal fängt der Tote wieder an zu leben. Kommt zurück ins Leben. Also Elisa hat Gehasi bei seinem größten Misserfolg, hat er ihn ausgeschlossen. Und Gehasi erlebt jetzt auch nicht, was Elisa getan hat, als auch bei ihm es nicht funktioniert hat. Denn das wäre ja eigentlich das Lehrreiche gewesen. Das wäre ja eigentlich das gewesen, wo er jetzt gebraucht hätte. Ey, gib nicht so schnell auf. Ich hab's beim dritten Mal ist er aufgestanden. Ne? Manchmal beten wir, haben wir einen Gebetskampf. Manchmal geht es nicht alles auf einmal. Nicht das erste Gebet ist immer der Durchbruch. Bleib mal dran an der ganzen Geschichte. Kriegt er nicht mit? Kriegt Gehasi nicht mit, was Elisa tat? Er erlebt nicht diesen Gebetskampf, worauf es eigentlich ankam. Bei Jesus ist es anders. Jesus nimmt seine Jünger mit nach Gethsemane, in die schwerste Stunde, in den tiefsten Kampf. Er nimmt sie mit. Er nimmt die drei noch näher mit. Kommt, betet mit. Sie sollten den schwersten Kampf, den Jesus gekämpft hat, sie sollten ihn miterleben. Sie sollten hautnah dabei sein. Sie sollten sehen, was es bedeutet, auch gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen, gegen die Dunkelheit und Finsternis, gegen seine eigene Schwachheit. Sie sollten es sehen, wie Jesus es gemacht hat. Ich meine, dass die Jünger eingeschlafen sind, ist leider ein ganz anderes Thema. Aber das sind halt die Jünger. Jesus hat sich aber nicht abhalten lassen davon. Jesus hat es anders gemacht. Und in dem Verhältnis zwischen Gehasi und Elisa ist sicherlich hier etwas zerbrochen. Auch wenn es erstmal scheinbar ganz normal weitergeht. Aber dann kommt es doch anders. Dann kommt der Fall von Gehasi und darüber möchte ich auch noch reden. Ich kann jetzt die Geschichte natürlich nicht lesen, aber es kommt Naaman. Naaman ist der Heerführer von Aram. Und der hat Aussatz, der kommt zu Elisa. Elisa heilt ihn tatsächlich, indem er sagt, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Macht er, wird dann tatsächlich gesund. Und er kommt mit einigen Wägen voll Silber und Feierkleidern und alles, was man sich so wünschen kann. Er kommt wirklich, also der Mann, er wusste, was das wert ist. Das war jetzt von Naaman gesehen war es tatsächlich toll. Er sah diese Wertschätzung, die er auch Elisa entgegenbringen musste. Aber nun kommt er zu Elisa und Elisa sagt, ja, schön, pack dein ganzes Zeug wieder und geh. Der hat nicht einen Silberschling hat er von Naaman genommen. Er hat gesagt, geh, ich brauche dein Zeug nicht. Übrigens wird diese Art, von den Heiden nichts zu nehmen, im Neuen Testament weitergeführt. Im 3. Johannes 1 heißt es, denn um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts. Also geht weiter, diese Tradition. Aber jetzt hat der Gehasi, er findet es echt nicht gut, was der Elisa da getan hat. Hätten sie aber wirklich brauchen können, oder? Also wer kann es nicht brauchen? Ne? Wenn da einer, ich meine, das waren zig Millionen wahrscheinlich in der heutigen Währung gerechnet, die wir hätten ausgesorgt, samt für alle Prophetenjünger, die hätten schöne Bauten machen können, die hätten sich ja jetzt alles leisten können. Und was macht dieser Elisa, der schickt ihn einfach weg? Also Gehasi hat das nicht verstehen können. Und jetzt fängt er etwas an, was sehr traurig ist. Er hinter dem Rücken von Elisa wird er selbst aktiv. Er läuft diesen Naaman eben hinterher und fordert von ihm Silber und jetzt kommt es, dachte ich mir, ausgerechnet zwei Feierkleider. Feierkleider. Elisa bekommt von Elia einen Mantel, der den doppelten Anteil von seinem Geist bedeutete. Gehasi holt sich hinter dem Rücken von Elisa zwei Feierkleider. Er wollte auch irgendwie den doppelten Anteil haben. Ich glaube, dass dieser Gehasi war sich irgendwie jetzt bewusst, dass er den Mantel von Elisa, der Mantel, der es Elia war, nicht bekommen wird. Er wird es wohl nie schaffen, wie Elisa zu werden und die gleichen Werke oder größere zu tun. Er war deprimiert. Darum sorgt er jetzt für sich selbst. Er greift zu. Er nimmt es in eigener Kraft. Und ich glaube, seine zwei Kleider waren 100-mal schöner als der Mantel Elias. 100-mal schöner. Also das war kein Vergleich. Aber der Mantel Elias, der trag, hat die Salbung Gottes getragen. Und bei den zwei Feierkleidern war nichts. Nur äußere Schönheit. Aber es war sonst nichts daran zu finden. Diese Feierkleider, sie verkörpern die menschliche Ehre. Und der Mantel Elias, er steht dafür, für die Vollmacht und Autorität Gottes. Und die bekommst du so nicht. In Timotheus steht in 5,2, die Hände lege niemand so bald auf. Es soll eine Übergabe stattfinden, auch im Neuen Testament. Es soll auch dein Dienst, auch dein sollst du weitergeben. Die Hände auflegen bedeutet, du gibst das, was Gott dir gegeben ist, dem Nächsten weiter. Den Nächsten, den Gott dir über den Weg geschickt hat, der dein Jünger ist, in dem Bild gesprochen. Du legst die Hände auf. Es ist, denke ich, nicht nur für die Ältesten, sicherlich auch da, aber wir sollen weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Und wir sehen ja dann später, der Gehasi, danach treffen wir ihn nicht mehr bei Elisa, sondern beim König. Er spricht mit dem König. Und er sieht und tut nicht mehr die Wunder Gottes, sondern dann heißt es, er erzählte, was Gott alles zu der Zeit Elisas getan hat. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du draußen bist, wenn du diesen Weg auf einmal nicht mehr mitgehst, dann kannst du noch erzählen von den Wundern, aber du erlebst sie nicht mehr. Und ich und wir sollten eine Gemeinde sein, die diese Wunder noch erleben wollen. Okay, ich komme schon zum Schluss. Nochmal was, finde recht Interessantes. Der Elisa, er stirbt, er ist erkrankt und stirbt dann. Also ich möchte nochmal über diesen toten Elisa sprechen. Selbst im Tod machte er noch weiter. Es rücken die Feinde Israels, ich glaube die Moabiter waren es, rücken an. Und kommen auf das Grab von Elisa zu. Und da ist auch gerade eine Beerdigung. Also es war auf Deutsch gesagt ein Friedhof. Sie kommen auf den Friedhof zu, die Feinde. Und die jetzt die Beerdigung halten, ein Mann soll beerdigt werden. Die sagen, wow, jetzt können wir nicht mehr. Entweder, es kostet ja unser Leben auch, wenn die jetzt kommen. Also was machen sie? Sie nehmen diesen Leichnam von diesem Mann und werfen ihn in das Grab von Elisa rein. Sagen sie, das ist die schnellste Möglichkeit, in ein altes Grab rein. Vielleicht Deckel drauf oder wie sie es auch immer gemacht haben, steht nicht. Vielleicht auch ein Stein davor. Jetzt passiert es, der Mann fällt auf den Knochen auf die Knochen von Elisa. Und was passiert mit dem Mann? Der wird lebendig. Der Mann wird lebendig. Also ist schon krass. Also muss man schon sagen. Also die Salbung Elisas, sie war krass. Da war wirklich die Power und die Macht Gottes dahinter. Also das ist schon ein echt starkes Wunder auf der einen Seite. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen nachdenklich an diesem Punkt. Könnte man die Sache nicht auch etwas anders sehen? Elisa hat seine Salbung nicht weitergegeben, sondern sie war im Grab. Versteht ihr, was ich meine? Der Mantel lag im Grab. Die Power, die dieser Mann hatte, lag im Grab. Und es ging auch tatsächlich nicht weiter. War kein Gehasi da, der es weitergetragen hat. Es war noch das letzte Wunder. Gott hat nochmal gezeigt, ey, was für eine Power auf seiner Salbung lag. Und Gott hätte hundertprozentig, ich bin mir ganz sicher, Gott hätte gewollt, dass diese Salbung weitergetragen wird. Dass sie nicht dort im Grab landet. Und das ist etwas, was ich uns auch sagen will. Gott hat uns berufen, dass wir erstens mal Jünger sind, aber dann hat er uns auch berufen, Jünger zu machen. Geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Das ist unser Auftrag. Und ich hoffe, dass wir diesen Auftrag tatsächlich ernst nehmen. Und wir müssen es ja nicht alleine machen. All meine Predigten enden damit, wir haben jemanden zur Seite, das ist der Heilige Geist. Und wir haben eine Kraft in uns und um uns herum und auch in der Gemeinde, die größer ist als alles. Und wir sollen uns auch nicht davon abbringen lassen, dass, ich will es jetzt mal wirklich so sagen, dass es auch ein Judas da mit dabei ist. Ja? Oder dass auch ein Petrus versagt. Wisst ihr? Aber halten wir es mal im Gedächtnis, dass unser Dienst ja nicht nur unser Dienst ist. Unser Dienst ist ja auch von Gott gegeben. Und wenn Gott wirklich diesen Dienst weitergeben will, dann sollten wir auch mal dafür beten, Herr, wen willst du, dass auch dieser Dienst weitergegeben wird? Und wir wollen diese Salbung auch weitergeben, auch an unsere Kinder übrigens. Ja. Auch da wollen wir, dass Gott weiter wirkt. Und ich sage euch eins, ich wünsche mir, dass unsere Decke das Fundament unserer Nachfolger wird. Dass sie nicht mehr wieder von Neuem anfangen müssen zu buddeln. Oder wie es damals war, dass sie sogar die Gräben, also diese Brunnen verschüttet hatten, wieder neu ausgraben mussten. Noch mehr. Das ist noch mehr Arbeit, das Alte noch mal ganz wieder neu herauszubringen, weil vieles so verschüttet ist. Nein, wo man aufbauen kann. Das ist ganz was anderes. Und ich hoffe, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo das das Normale wird. Dass nicht die Ausnahme ist, sondern das Normale wird. Dass der Übergang von Elia zu Elisa oder von Jesus zu seinen Jüngern, dass das das Normale ist, dass das das ist, was Gott eigentlich will. Lasst uns Jünger machen. Lasst uns auch mal darüber nachdenken und auch ins Gebet gehen, wie Gott das auch in unserem eigenen Leben so sieht. Ja, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich mache jetzt Schluss. Wir haben noch andere Gottesdienste und da möchte ich euch dann noch weiter mit hineinnehmen. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen auch von dem verstanden habt, was ich euch heute weitergeben wollte. Gott segne euch. Amen.